Kapitel Samuel, im 1. Samuel Kapitel 12, gemeinsam lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag es gerne auf. 1. Samuel Kapitel 12. Steh doch gerne zur Ehre des Herrn auf. Steht doch gerne zur Ehre des Herrn auf. Vielen Dank. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Er sprach: Der Herr ist Zeuge gegen euch, und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zum Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie unter die Hand Siseras, des Heerführers von Hazor, und unter die Hand der Philister und unter die Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Sie aber schrien zum Herrn und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubbaal und Bedan und Jephthah und Samuel und errettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr euer König, euer Gott ist. Und nun, seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nun den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Da rief Samuel dem Herrn an, und der Herr ließ es donnern und regnen an jedem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.
Da ich ja in Personalunion mit dem Techniker bin, muss ich mich erstmal finden. Aber da es die zweite Stunde ist, wo ich euch dasselbe, nee, nicht euch dasselbe, sondern wo ich hier an dieser Stelle das zweite Mal lesen darf, jetzt vielleicht ein bisschen lockerer für mich persönlich auch. Ihr kriegt ja mit, ich bin meistens ein bisschen angespannt, wenn das um Gottesdienst geht. Vielleicht soll ich immer nur die zweite Stunde machen und die erste ganz weglassen. Dann geht es einfacher. Ja, als Einleitung für diese Predigt muss ich eine Begebenheit erwähnen, die in der Bibelstunde nach meiner letzten Predigt stattfand. Das war in der vierten Woche. Das war vor vier Wochen. Das ging damals um 1. Samuel Kapitel 8. Da fragt nämlich eine Glaubensschwester: Wie kann das sein, dass in Kapitel 8 ein König gefordert wird, wo gar keine Not herrscht? Technische Schwierigkeiten da oben? Ich spreche mal, ja, genau. Ich mache einfach weiter hier. Hier in Kapitel 12 wird praktisch aufgeklärt, warum damals in Kapitel 8 der König gefordert wurde. Das lehrt mich natürlich auch selber, mehr Bibelkenntnisse zu erwerben, auf dass ich auch die ganzen Geschehnisse mehr verzahnen kann, mehr verstricken kann sozusagen, auf dass ich auch verstehe, warum vorne irgendwas ist, was hinten erst erklärt wird. Aber ich denke mir, ich bin nicht der Einzige, der da mehr Bibelerkenntnis erwerben muss. Ich denke mir, jeder von uns ist gefordert, jeder von uns sollte die Bibel auch selber lesen, jeder sollte forschen und das Wissen, was man dann sich angesammelt hat, auch den Geschwistern weitergeben. Wir leben alle davon, dass wir uns gegenseitig belehren und ermahnen und loben. Ne? Je nachdem, wenn Lob überhaupt ansteht. Oder Mut zu sprechen, muss man ja eher sagen. Das ist besser. Gut, kommen wir zum Text überhaupt. Das ist das Wichtigste überhaupt erstmal. Das ist 1. Samuel 12. Ich lese uns nochmal die Kapitel, die Verse 1 bis 5, um überhaupt wieder reinzukommen in diesen Text. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und ich habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinen Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandem Hand irgendetwas genommen. Er sprach: Der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: Er ist Zeuge. Der hier erwähnte Gesalbte, das ist der neue König Saul, der war damit gemeint, mit dem Gesalbten. In den Versen 1 bis 6 stellt Samuel nun die Vertrauensfrage. Samuel erinnert das Volk daran, dass er ihm gedient hat von der Jugend an. Nun fragst du, wieso diente Samuel dem Volk, wo er doch Gott dienen sollte, ihn allein? Und die Bibel bescheinigt doch, dass er es bis ins hohe Alter hinein getan hat. Er kann auch nicht Gott dienen und dem Volk. Doch, das kann er. Denn er war ein Mittler, er war ein Prophet, er war das Sprachrohr Gottes an das Volk und er war die Anlaufstelle des Volkes, wenn sie etwas von Gott wollten. Heute gibt es bekannterweise keine Propheten mehr, weil das Wort Gottes, die Bibel, ja abgeschlossen ist. Und es ist nichts mehr hinzuzufügen, auch wenn manche Menschen im christlichen Umfeld das heute noch behaupten. Lasst euch nicht beirren. Und der Mittler? Wer gibt uns einen Mittler, wenn alle Propheten gestorben sind? Wer verbindet uns, den kleinen, sündhaften, ohnmächtigen Menschen, mit dem allmächtigen, unsichtbaren, unnahbaren Gott, den wir anbeten, anflehen wollen, können und dürfen? Wer tritt vor uns bei ihm ein? Müssen wir selbst in den Himmel steigen, um uns einen Zugang zum Allerhöchsten zu verschaffen? Oder können wir einen Menschen dazwischen schalten, der schon gestorben und im Himmel ist, wie Maria, die leibliche Mutter unseres Herrn? Nein. Wir, die wir in Haushaltung der Gnade leben, brauchen keinen toten Menschen anzusprechen oder anzubeten, was ja letztlich Totenbeschwörung und Okkultismus ist. Und wir brauchen auch uns den Weg zum Himmel nicht zu erkämpfen, was man ja als sündhafter Mensch gar nicht kann. Sondern wir haben einen Mittler bekommen, der lebt und nimmermehr stirbt, und das ist Jesus Christus, der schon gestorben war und wieder lebendig wurde. Er, der neben dem Vater sitzt, er ist unsere Anlaufstelle, er ist unser Mittler. Die meisten von uns wissen das. Samuel diente dem Volk und Gott. So auch Jesus Christus. Jesus war dem Willen Gottes, des Vaters, immer untertan und vollbrachte immer das, was der Vater wollte. Er war also ein Diener Gottes, des Vaters. Aber er war auch ein Diener des Menschen. Denn durch seine Tat am Kreuz von Golgatha ebnete er den Weg des Menschen zu dem nun nahbaren Gott. Der Vorhang der Sünde, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen, wurde von oben nach unten zerrissen. Ich sagte vorhin, Samuel stellt die Vertrauensfrage. Das kennen wir auch heute aus der Politik. Da will jemand einen schwierigen Weg gehen und fragt nun, ob man ihm zutraut, diese Schwierigkeiten zu meistern, zu bewältigen. Da können wir uns gleich selber mal fragen, ob wir uns selbst für vertrauenswürdig halten. Gehen wir den geraden Weg mit Gott oder benutzen wir auch weltliche Abkürzungen, wenn das uns verheißungsvoller erscheint? Ist unser Ja ein Ja oder vielleicht doch nur ein Vielleicht? Versuchen wir nach besten Kräften, das von uns Versprochene auch zu halten, soweit es zumindest in unserer Macht liegt? Oder ist es uns letztlich egal, weil es uns Vorteile bringt, etwas anderes zu tun? Sage nicht, das ist nebensächlich. Denn von deiner Integrität hängt es ab, deine Glaubwürdigkeit, wenn du die biblische Botschaft weitergeben willst. Wirst du bei Unwahrheiten, Unzuverlässigkeiten erwischt, nützt dir auch das beste formulierte Evangelium Christi nichts. Die Menschen werden dir nicht glauben. Samuel möchte dem Volk auch noch etwas Wichtiges mitteilen und fragt nun, ob er glaubwürdig genug ist, ob jemand ihm irgendetwas Unlauteres vorwerfen kann. Das Volk bescheinigt ihn Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit. Und Samuel ruft sogar Gott zum Zeugen an. Warum nun diese Vertrauensfrage? Weil die Aussagen, die nun kommen sollen, als wahrhaftig dargestellt werden sollen. Am besten lese ich uns nochmal die Verse damit man besser ersehen kann, worum es eigentlich geht. Das sind die Verse 6 bis 9. Samuel sprach zu dem Volk: Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat. So tretet nun her, dass ihr mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zum Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron, und sie führten eure Väter aus Ägypten und ließen sie an diesen Ort wohnen. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie unter Hand Sisseras, des Heeresführers von Hassor, und unter der Hand der Philister und unter der Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Samuel erklärt, dass es der Herr ist, der Retter schickt, der Rettung gibt. Hier waren es Mose und Aaron, die das Volk aus dem Sklavenhaus Ägyptens führten. Diese waren Werkzeuge in Hand Gottes, der durch sie Wunder über Wunder geschehen ließ. Warum? Um sich selbst dem Volk Israel als existent zu erweisen. Es gibt einen Gott, einen wirklichen Gott. Und der Herr ist's, der Wunder tut und nicht der Mensch, durch den es geschieht. Aber genau das war der Knackpunkt. Das Volk vergaß den unsichtbaren Gott und sein Wirken und erinnerte sich nur daran, dass Mose und Aaron geholfen haben. Das kannst du auch heute noch bei uns beobachten. Da liegt eine Gemeinde tagelang für eine Sache auf den Knien und bedrängt Gott, eine bestimmte gerichtliche Verhandlung gut ausgehen zu lassen, die aber schlechte Chancen hat, wo schlecht aussieht. Das Wunder geschieht, die Sache geht gut aus, wenn es sogar sehr gut aus, und der Anwalt, der einen vertreten hat, wird gelobt, denn er hat eine verkorkste Sache gerade gebogen, er war eloquent und hat den Richter überzeugt. Gott wird gedankt und dann, nach Monaten oder Jahren, wird bei einer ähnlichen Sache dann der Anwalt empfohlen, der einen herausgehauen hat. Da versteht er sein Handwerk, der ist ja eloquent. Der kennt sich im Recht aus und so weiter und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Im Nachhinein vergisst man das hauptsächliche Wirken des unsichtbaren Gottes und erinnert sich nur an den Anwalt, der einen geholfen hat. So soll das nicht sein. Denn der Anwalt kann nichts erreichen, wenn Gott nicht am Wirken ist. Gott ist die erste Anlaufstelle, die erste Empfehlung und nicht der Mensch. Oder ein anderes persönliches Beispiel. Die Aufnahme eines Gottesdienstes als Video war technisch gesehen schlecht. Stundenlang habe ich versucht, den Fehler zu finden und auch das Internet nach Lösungen durchsucht. Erst nach Stunden wurde mir bewusst, dass ich den übergangen habe, der wirklich kann, nämlich unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, denn er hat ja vor Grundlegung der Welt auch die Technik erfunden, die er später einem Menschen nacherfinden ließ. Also habe ich um Vergebung gebeten und den angebetet, der alles weiß und kann. Später hat er mir eine Lösung zukommen lassen für mein Problem, das ich hatte. Die Not. Es ist die Not, die uns immer wieder zum Herrn zurückführt, die uns in Erinnerung ruft, es ist einer da, der helfen kann, es ist einer da, der helfen will. Die erste Anlaufstelle für uns sollte immer der Herr sein und nur der Herr. Dann sollte lange Zeit nichts kommen. Und dann erst Anwälte, Ärzte, Krankenpfleger, was auch immer. In den Versen 10 und 11 steht: Sie aber schrien zum Herrn und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Asaten gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubbaal und Bedan und Jeshat und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsrum und ließ euch sicher wohnen. Eine weitere Erinnerung Samuels aus der Geschichte des Volkes der Hebräer. Jerubbaal ist ein anderer Name für Gideon. Und Bedan könnte der Barak gewesen sein. Das ist aber nicht die Hauptsache, sondern der Umstand war, dass das Volk wieder in den Not kam und zum Herrn schrie. Es heißt nicht, sie beteten, sondern sie schrien zum Herrn. Was bedeutet, sie bedrängten Gott in ihrer Not. Und sie benannten richtigerweise ihre Schuld vor Gott, die sie auf sich geladen hatten. Ihre Schuld war das Anbeten von Baalen und Asaten, also das Anbeten von toten Götzen, wie sie schon am Berg Sinai getan haben, als sie die 10 Gebote bekommen haben. Da haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht, sind davor niedergekniet und haben es angebetet. Deswegen diese Not. Und nun schreien sie wieder: Nun errette uns, so wollen wir dir dienen. Wenn sie das doch schon früher getan hätten, wenn sie es immer wieder getan hätten, kontinuierlich, dann wäre ihnen viel Elend erspart geblieben. Ich habe uns eine kleine Grafik mitgebracht. Anhand der Grafik könnt ihr sehen, dass es nach solchen Hilferufen des Volkes Zeiten der Ruhe und Frieden gab. Aber diese Zeiten werden abgelöst von Zeiten der Fremdherrschaft, weil sie Gott, ihren Bundespartner, immer wieder verlassen hatten und der allmächtige Gott daraufhin seine schützende Hand über das Volk zurückzog. Hier auf der linken Seite sind die Zeiten der Ruhe. Die Zahlen sollen Jahre darstellen. Auf der rechten Seite sind Zeiten des Elendes und der Fremdherrschaft, der Bedrängung durch andere Völker. Und wie ihr seht, es wird immer wieder abgewechselt. Immer wieder aus den Zeiten der Ruhe, weil sie Gott verließen, irgendwann vergessen haben, kam die Zeit des Elendes, kam die Zeit der Not, bis sie wieder anfingen zu schreien, bis sie wieder zum Herrn umkehrten. Und wie ist es bei uns? In unserem persönlichen Leben haben wir auch Zeiten der Ruhe, haben wir auch Zeiten der Frieden. Und wir haben Zeiten, wo es uns schlecht geht. Wo wir uns wieder daran erinnern, wir haben noch einen Gott, an den ich mich wenden kann. Wir haben noch jemanden, vor den ich niederknien kann, den ich anbeten kann, in der Hoffnung, er hilft. In der Erwartung, er hilft. Denn er hat versprochen, wenn wir umkehren, wird er helfen. Drum, wenn es dir schlecht geht, geh auf die Knie. Wenn es dir schlecht geht, fang an zu beten. Der Herr ist ein Gebet weit entfernt. Und immer wieder riefen praktisch die Israeliten über Generationen hinweg, wir dürfen nicht vergessen, das sind ungefähr über 400 Jahre, die hier sich abspielen, über 400 Jahre, wo die Richter im Land Israel herrschten, wo Gott Menschen einsetzte, die das Volk richten sollten. Über Generationen hinweg schrien sie: Herr, hilf uns. Und das Problem ist, das wisst ihr alle, wenn ihr Familien habt, wenn ihr Kinder habt, ihr glaubt vielleicht, eure Kinder noch lange nicht. Ihr habt das Heft in der Hand. Und eines Tages, wenn die Kinder das Heft in der Hand haben, und dann geht's abwärts, wenn sie nicht glauben. Darum unsere Aufgabe, eure Aufgabe, erzieht die Kinder im Wort Gottes in Liebe und Ehrfurcht, auf dass ihnen das Elend erspart bleibt, dass die Israelis so viel getroffen hat und letztendlich immer noch trifft. Also nochmal: Nun errette uns, so wollen wir dir dienen. Daran erinnerte sie nun Samuel in unserem Text. Dass sie dienen wollen und dass Gott sie immer aus der Not gerettet hat, daran erinnert sie Samuel selber. Gleich im nächsten Vers kommt Samuel auf die letzte Not der Israeliten zu sprechen, die massive Bedrohung durch die Amoriter. Lest im zu Hause nochmal im Kapitel 8 dies nach. Kapitel 8 war das Kapitel, wo sie Gott abgewählt haben, weil sie einen König haben wollten, der gegen die Amoriter vorgeht. Und das, wie gesagt, hält Samuel jetzt ihnen vor im Vers 12. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Amoriter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Der, der immer wieder in der Not geholfen hat, wird verworfen und dafür wird etwas Schwaches, Minderwertiges eingesetzt. Größer kann die Beleidigung Gottes durch sein Volk doch eigentlich nicht sein. Wenn wir einmal von Golgatha absehen, wo die ausgestreckten Arme der Liebe Gottes zu seinem Volk genommen wurden und er mit Nägeln aus Eisen ans Kreuz geheftet wurde, wo die fleischgewordene Liebe und Güte und Barmherzigkeit Gottes bespuckt und verhöhnt wurde. Was würdest du bei einer solchen schweren Beleidigung machen? Unbeirrt weitermachen? Über die Beleidigung hinwegsehen? Oder deine 7 Sachen packen und diesen undankbaren, verräterischen Menschen in den Rücken kehren und sie ihren Feinden, ihrer Not, ihren Elend überlassen? Gott sei Dank kommt es nicht auf unsere Empfindungen und unsere Überlegungen an, sondern nur auf Gottes souveränes Handeln. Der Allmächtige lässt sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen und er handelt auch nicht aus einer gekränkten Eitelkeit heraus, wie wir Menschen es manchmal an den Tag legen. Und wie handelt dann nun der alleinige Gott? Lesen wir das mal nach in Vers 13 bis 15. Und nun, seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber die Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern dem Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein wie gegen eure Väter. Der Schöpfer dieser Welt bestätigt nochmals den Willen des Volkes. Ihr wolltet einen Gott, nun habt ihr ihn. Er nimmt aber den König mit in den Bund hinein, den er mit dem Volk am Berg Sinai geschlossen hatte. Gott gab dem Volk einen König, wie sie sich es selber vorstellten. Groß, allüberragend, schön von Gestalt. Und wir können es nachlesen, 1. Samuel 10, 24. Und das Volk jauchzte beim Anblick des Königs. Gott steht zu seinem Volk, auch wenn der Vertragspartner untreu und verräterisch ist. Das wird uns im Neuen Testament nochmal bestätigt. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht verleugnen. Der allmächtige Vater und sein Sohn sowie der Heilige Geist können sich nicht selbst verleugnen und untreu werden. Und das ist etwas, was sehr, sehr kostbar ist. Ihre Versprechen, Ihre Verheißungen werden erfüllt. Auch wenn wir uns verfehlt haben, auch wenn wir gefallen sind. Der alleinige Gott wird uns nicht verlassen, weil wir seine Kinder sind. Wenn wir seine Kinder sind. Erinnere dich daran, wenn du nicht mehr weiter weißt. Behalte es in Erinnerung. Schreib es auf deine Handflächen. Meißle es auf dein Herz. Er ist immer für dich da. Ganz in deiner Nähe. Nur ein Gebet weit. In den Versen 14 und 15 wiederholt der Geber aller guten Gaben seine Bestimmung. Genau. Seine Bestimmung. Er sagt durch den Propheten Samuel den Anwesenden sinngemäß: Wenn ihr, also der König und das Volk, Gott fürchtet, nicht widerspenstig, sondern gehorsam seid, dann wird die Hand Gottes mit euch sein. Und auch der Umkehrschluss wird erwähnt. Wenn ihr ungehorsam und widerspenstig seid, dann wird die Hand Gottes sich gegen euch wenden, wie es bei euren Vätern geschehen ist. Kommt euch das bekannt vor im persönlichen Leben? Das sind auf jeden Fall Aussagen, die Gott schon vorher, vor der Thronbesteigung Sauls, getroffen hat. Seid ihr gehorsam, geht es euch gut. Seid ihr ungehorsam, geht es euch schlecht. Was haben die Israeliten durch das nun kommende Königtum eigentlich gewonnen? Nichts. Sie haben ihre Lage nur verschlechtert. Sie müssen nun Gott und dem König gehorsam sein, die nicht unbedingt immer das Gleiche wollen. Wie entscheidest du dich, wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt als der Gesetzgeber in dem Land, das du bewohnst? Du sollst doch der Obrigkeit untertan sein. Steht zumindest in Römer Vers 13. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Das ist wahr und daran wollen wir in dieser Gemeinde auch festhalten. Deswegen versuchen wir ja auch, alle Regeln und Gebote auch in dieser Krise zu befolgen. Wenn wir das aber nicht tun, wenn wir der Obrigkeit gegenüber widerspenstig sind, sind wir Gott letztlich ungehorsam, der uns diese Herrschaft ja gegeben hat. Keine Regierung bedeutet Anarchie. Und Anarchie bedeutet Chaos. Und das ist schlimmer, als was die Oberen uns antun können. Aber, es kommt natürlich ein Aber. Aber in der Apostelgeschichte 5, 29 steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn Gott ausdrücklich in seinem Wort etwas anordnet, können menschliche Regierungen nicht von uns das Gegenteil verlangen. Und wenn sie es doch tun und uns dafür mit einer Strafe belegen, müssen wir diese Strafe mit Gottes Hilfe tragen. Zurück zu unserem Text. Gott lässt es sich aber auch nicht nehmen, den Israeliten vor Augen zu führen, dass ihr Wunsch nach einem König böse war. Nicht, dass sie auf die Idee kommen, nur weil Gott für sie einen König eingesetzt hat, sei es doch eine gute Sache gewesen. Samuel sagt dazu in den Versen 16 bis 19, jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Da rief Samuel den Herrn an und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Dazu muss man wissen, dass die Zeit der Weizenernte eine ausgesprochene trockene Jahreszeit war. Es kommt in dieser Zeit so gut wie nie zum Regnen. Und als Samuel diese Worte aussprach, werden bestimmt keine schweren Regenwolken, wie bei uns jetzt gerade, über den Himmel gehangen haben, sondern es wird blauer Himmel gewesen sein. Sonst hätte Samuel es nicht als Bestätigung seiner Worte benutzt. Demzufolge ist der nun plötzlich eintretende Regen an diesem Tag ein Zeichen Gottes für die Bestätigung der Worte Samuels. Es bleibt dabei: Das, was das Volk Gottes durch die Einsetzung eines Königs forderte, war böse in den Augen des Herrn. In Vers 19 sah das Volk nach ihren eigenen Worten das Unrecht ein, eine Umkehr aber gab es nicht. Schade. Schade für das Volk. Was mit uns? Sehen wir nicht manchmal, dass wir verkehrt handeln? Und trotzdem machen wir weiter. Trotzdem schrecken wir nicht zurück, uns gehen entgegengesetzt. Bis die Not kommt. Und die Not es fertig bringt, dass wir Hände von dem lassen, was wir nicht lassen wollten. Ja, schade für das Volk, schade für uns. Umso erstaunlicher aber ist nun die Antwort Samuels, und zwar im Vers 20. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dies Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient den Herrn von ganzem Herzen. Wenn er jetzt in der Nachfolge bleibt, wird noch alles gut. Diese Worte des Trostes gibt der Herr seinem Volk. Wenn er jetzt ihm vom Herzen dient. Das ist auch etwas, dass der Herr Jesus uns, den Heiden, zuruft. Früher warst du ein Sünder, ein Gottesleugner, ein Frevler. Aber durch den Glauben an seinen Opfergang nach Golgatha für deine Sünde wird bei deiner Nachfolge Christi alles gut. Wenn du es denn von Herzen glaubst. In den Versen 21 und 22 finden wir: Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts und können auch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat den Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Nach den Warnungen, sich nicht an die nutzlosen Hilfsmittel dieser Welt zu klammern, spricht Samuel die Motivation aus und den Grund aus, warum Gott Israel erwählte, warum er heute Menschen zu Christus zieht, damit sie in ihn Rettung finden. Und der Grund heißt: Es hat den Herrn gefallen. Es liegt nicht an dir oder an mir oder an die Hebräer, dass der allmächtige, omnipotente Gott sich uns und ihre annahm, sondern es liegt allein in Gott begründet, warum er so handelt, wie er handelt. Und eine der Haupteigenschaften Gottes dabei ist die Treue. Das finden wir auch in 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und hat dich herausgerufen aus der Welt zu seinem Sohn. Im Neuen Testament heißt das dazu, 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Kein Mensch kann immer alle Gebote halten, alle Gebote befolgen. Irgendwann fallen wir, irgendwann versagen wir. Aber nach dem Wiederaufrappeln, nach dem Schuldbekenntnis und der Umkehr, wird der Herr weiter mit uns handeln, weiter mit uns gehen, auf den geraden Weg. Denn es heißt, 1. Johannes 1,9 und 10, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unreinheit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich komme zum Schluss. In Vers 19 heißt es unter anderem, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte. Bete zum Herrn für uns, dem undankbaren, untreuen, götzenanbeterischen Volk. Ist das nicht eine Zumutung für Samuel, dem Diener Gottes, für ein abtrünniges Volk zu bitten und für Gott einzustehen, den sie doch ablehnen? Die Antwort Samuels belehrt uns was anderes. In Vers 23 steht, es sei aber auch ferne von mir, mich an den Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Es ist Sünde, für einen nicht zu beten, wenn einer darum bittet. Auch wenn beim anderen der Glaube an die Allmächtigkeit Gottes fehlt, auch wenn gottlose Dinge vorher geschehen sind, haben wir nicht das Recht, den anderen ohne Fürbitte zum Herrn zu verlassen und ihn in seiner Gottlosigkeit alleine zu lassen. Vielmehr haben wir die Pflicht, den guten und richtigen Weg zu lehren, der zum Heil führt. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch heute noch gelten die letzten beiden Verse dieses Kapitels, die Verse 24 und 25, uns als Warnung. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit euren ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt euren König weggerafft werden. Liebe und fürchte unseren Herrn von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen Seele. Dann wirst du erkennen, welche Taten der Herr schon an dir getan hat und tun wird. Und dann bist du auch sicher, nicht mit den Gottlosen dieser Welt hinweggerafft zu werden. Und noch für die, die keine Kinder Gottes sind, noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit der Umkehr. Nutze sie, um aus der Verlorenheit deines eigenen Willens zum ewigen Heil zu finden. Es heißt, und es ist in keinen anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen. Der Sinn eines menschlichen Lebens besteht darin, Gott zu suchen und ihn zu verherrlichen. Fange an. Fange heute an, deinem Leben einen Sinn zu geben. Lass dich erretten und gebe Jesus Christus alle Ehre deines dann neuen Lebens, denn er ist barmherzig, er ist gnädig und treu. Trotz unserem Versagens. Amen. Ja, Herr, du bist treu, trotz unserem Versagen, trotz unserem Handeln wider deines Wortes, trotz unserer Abwendung und dich Verlassens. Herr, du gehst uns Menschen nach. Du rührst uns an. Du zeigst uns auf, dass du bist, dass du der lebendige Gott bist und dass du nicht unser Verderben willst, dass wir selber laufen. Du willst uns erretten, hast uns errettet. Manche hier gehören dir, manche hier gehören nicht dir. Hilf doch, dass die gestärkt werden, die zu dir gehören, getröstet, ermutigt. Und hilf auch denen, die noch vor der Tür stehen, die an der Schwelle stehen, die die Tür aufgestoßen haben, aber noch nicht durchgegangen sind. Hilf ihnen, Herr. Zeige deine Liebe auf dass sie begreifen, wie verloren sie sind und dass sie nur bei dir Heil finden. Herr, erbarme dich unser aller. Amen.